Wir hören die Schriftlesung zur Predigt und lesen heute Morgen einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Da er es nun nicht hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da wurde der Herr dieses Knechts von Mitleid bewegt. Und er ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Denare schuldig. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt. Und kamen und berichteten ihrem Herrn alles, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dich nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinen Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Ich habe diesem Textabschnitt die Überschrift gegeben mit einer Frage: Kann ich meinem Bruder vergeben? Oder man könnte auch sagen, dass Jesus unser Herz für die Gnade Gottes weit machen möchte. Vor einiger Zeit hat mal ein Schauspieler in Österreich einen Kommerzialrat beleidigt. Ein Gericht hat ihn dann verurteilt, dass er sich persönlich bei dem Kommerzialrat dafür entschuldigt. Der Schauspieler ging dann mit einigen Zeugen zu dem Haus des Beleidigten und dann schaute er an der Türklingel, wer in diesem Haus wohnt. Da stellte er fest, dass über der Wohnung des Kommerzialrats ein gewisser Herr Schmidt wohnte. Der Schauspieler ging dann an die Tür des Kommerzialrates, die Zeugen beobachteten alles, dann drückte er auf die Klingel und der Beschuldigte, der Kommerzialrat öffnete die Tür und der Schauspieler fragte dann: Wohnt hier in dieser Wohnung ein Herr Schmidt? Und da antwortete der Kommerzialrat: Nein, der wohnt eine Wohnung weiter drüben. Und dann sagte der Schauspieler: Oh, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Wir Menschen, wir werden aneinander schuldig und manchmal fällt es uns schwer, diese Dinge dann auch wieder zu bereinigen. Man ist manchmal einfach zu stolz, um es zuzugeben, dass man gefehlt hat. Man will sich nur schwer entschuldigen und auch dem anderen vergeben. Doch wir müssen manchmal hier über unseren eigenen Schatten springen und den Stolz des alten Menschen überwinden Gott hat uns ja alle unsere Schuld vergeben. Und er hat uns reingewaschen durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und wie können wir dann als Christen leben, ohne dass wir unseren Brüdern und Schwestern im Herrn vergeben? Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses in Vers 35, wir sollen einander von Herzen vergeben, ein jeder seinem Bruder. Und das wollen wir heute auch aus diesem Gleichnis lernen. Der Herr helfe uns und gebe uns die Kraft seines Geistes dazu, dass auch wir von Herzen vergeben können. Wir wollen als erstes den Punkt hier in dem Gleichnis betrachten. Ein Gleichnis ist ja oft ein Bild oder ein Vergleich. Wir müssen uns dann fragen, was möchte Jesus damit sagen? Was möchte Jesus mit dem Gleichnis deutlich machen? Wo ist der entscheidende Punkt an dem Gleichnis? Und ich denke, das ist hier gar nicht so schwer. Es geht hier im ersten und im letzten Vers darum, dass ich meinem Bruder vergebe. In Vers 21, da fragt Petrus, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, der an mir gesündigt hat? Und Jesus erklärt am Ende noch, dass man seinem Bruder von Herzen vergeben soll. Das soll aber nicht heißen, dass wir nur untereinander als Christen uns vergeben sollen, sondern die Vergebungsbereitschaft, die geht noch weiter. Auch den Nichtchristen, die an uns schuldig geworden sind, auch denen sollen wir vergeben. Jesus redet in der Bergpredigt davon, dass wir auch unsere Feinde lieben sollen. Jesus sagt, und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Wenn wir also nur zu unseren Geschwistern im Herrn gut sind und ihnen vergeben, dann ist es gar nichts Besonderes, sagt Jesus. Und in gleicher Weise machen das ja auch die Heiden. Auch sie vergeben sich manchmal untereinander. Unsere Liebe, die soll noch über die Bruderliebe hinausgehen, dass wir sogar unsere Feinde segnen und auch ihnen vergeben können. Jesus ist da das besondere Vorbild für uns. Auch Jesus hat vergeben seinen Feinden. Die Mörder, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, für die hat er gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch genau diese Vergebungsbereitschaft sollen wir haben. In dem Gleichnis geht es heute darum, aber in besonderer Weise, wie wir erst einmal mit unseren Mitgeschwistern umgehen sollen. Petrus fragt ja, wie oft soll ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Die Frage ist, wie oft sollen wir unseren Geschwistern im Herrn vergeben, wenn sie an uns schuldig werden? Darüber brauchen wir Klarheit. In Punkt 2 geht es darum, wie weit reicht denn die Gnade? Wie weit ist denn oder wie groß ist denn das Maß der Vergebung? Ob man einem Bruder vergeben soll, ich denke, das ist keine Frage. Und es war auch dem Petrus sehr klar gewesen. Doch die Frage ist, wie weit reicht meine Barmherzigkeit gegenüber meinem Bruder oder meiner Schwester im Herrn? Wie weit muss unsere Vergebungsbereitschaft gehen? Da fragt Petrus den Herrn, reichen 7-mal? Ich denke, das ist schon sehr großzügig, oder? 7-mal zu vergeben? Haben wir schon mal einem 7-mal hintereinander in einer Sache vergeben? Gut, wenn wir jemanden 2- oder 3-mal vergeben haben, dann ist es für uns manchmal schon sehr viel und irgendwo kommen wir schon an die Grenze unserer Geduld. Die Rabbiner haben damals zur Zeit Jesu gelehrt, dass es ausreicht, wenn man 3-mal seinem Nächsten vergibt. Und vielleicht haben sie dabei auch an das Buch Amos gedacht. Da wird nämlich mehrfach gesagt, dass Gott seinen Feinden 3-mal vergibt. Also wir sehen, Petrus hat im Vergleich zu den Pharisäern schon ein weites Herz. Die Pharisäer sagten, 3-mal vergeben reicht und Petrus fragt, Meister, reicht es, wenn ich 7-mal vergebe? Vielleicht hat Petrus hier auch an Sprüche 24, Vers 16 gedacht. Da heißt es, ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Petrus hatte von der Güte des Herrn Jesus schon einiges gelernt. sein Herz wurde schon etwas geweitet in der Barmherzigkeit und der Gnade, aber wir sehen hier, es war immer noch nicht genug. Und es ist wunderbar, wenn wir hier von Jesus lernen können, wie unser Herz in der Barmherzigkeit und in der Güte weit wird. Lernen wir aber von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, dann wird unser Herz eng und gesetzlich. Also die Frage steht nun im Raum, wie weit geht unsere Vergebungsbereitschaft? Was ist das Maß der Gnade? Jesus sagt, 7-mal reichen noch nicht aus. Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal. 7-mal sollst du vergeben. Das sind 490-mal. Das ist schon ein Unterschied, ob ich jemanden 7-mal vergebe oder 490-mal. Wenn ich so darüber nachdenke, einem Menschen 490-mal zu vergeben, und er kommt immer wieder zu mir, das geht schon so über meine Vorstellungskraft hinaus. Das ist mir schon ein paar Nummern zu groß, muss ich ehrlich sagen. Aber Jesus meint das tatsächlich so, wie er es sagt. Und da sehen wir eben an diesem Maß Vergebung, das ist keine menschliche Sache, sondern Vergebung, das ist eine göttliche Sache. Wenn wir in der Bibel wissen wollen, was menschlich ist, dann müssen wir nur im Alten Testament mal nachlesen bei Lamech. Der wurde ja von einem Mann geschlagen, aber anstatt zu vergeben, hat er den Mann totgeschlagen. Und genau das ist menschlich, eben Rache. Aber göttlich ist Vergebung. Lamech sagte, Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech soll 77-mal gerecht werden. Wir sehen, der Mensch, der vom Sündenfall entstellt ist, der sinnt auf Rache. Aber der Christ, der vom Geist Gottes erfüllt ist, der vergibt von Herzen in göttlicher Weite und Barmherzigkeit. Gottes Gnade ist so groß, wie Gott selbst ist. Im Prinzip unendlich. Wir lesen im Psalm 36, Vers 6, Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Da wir Kinder Gottes sind und wir an Jesus glauben, so soll auch unsere Güte und unsere Barmherzigkeit von göttlicher Art sein. Wie Gott uns vergeben hat, so sollen auch wir unserem Bruder, unserer Schwester im Herrn vergeben. Wir beten ja im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns vergibt. Wir bedürfen der Vergebung des Herrn. Und das nicht nur einmal in unserem Leben, sondern jeden Tag. Denken wir vielleicht noch gestern Abend an den Vortrag, die erste These von Martin Luther, der schrieb, ein Christ bedarf der täglichen Buße und Vergebung. Jeden Tag immer wieder neu brauchen wir Vergebung vom Herrn. Und wenn so ein Tag zu Ende ist, da frage ich mich manchmal am Abend, ja, wie war es denn gewesen? Habe ich meinen Nächsten von Herzen geliebt? Und da sehe ich dann, da waren immer wieder Momente gewesen an dem Tag, da habe ich gedankenlose Worte einfach so dahergeredet, auch unbedachte Worte gegenüber meinem Nächsten. Es war nicht immer in der Liebe gewesen. Ich habe manchmal auch schlecht gedacht über meinen Nächsten. Und deshalb brauchen wir eben jeden Tag immer wieder neu die Vergebung des Herrn, wie es im Vater unser, wie wir das ja auch beten. Denken wir mal darüber nach, wie oft uns der Herr in unserem Leben schon vergeben hat. Bestimmt hunderte oder tausendmal, ich weiß nicht genau. Wie oft wir schon zu Jesus gekommen sind und haben ihm gebeten, dass er uns vergibt. Und dann haben wir erfahren, dass der Herr treu und gerecht ist und er hat uns von allen Ungerechtigkeiten immer wieder gereinigt. Ich muss einmal die Frage stellen, wie sieht denn unsere tägliche Lebenserfahrung aus? Leben wir jeden Tag immer wieder neu aus der Vergebung, die uns unser Vater im Himmel schenkt? Ist unser Leben tatsächlich geprägt von der täglichen Buße? Lassen wir uns immer wieder neu jeden Tag von Jesus vergeben und uns reinigen? Oder denke ich, naja, ich habe die Sünde schon so weit im Griff, dass ich damit nicht mehr viel zu tun habe? Ich erlebe das immer wieder in Gemeinden, da sind einzelne Leute, die sagen, ja, die Sünde, die habe ich bei mir schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Das ist schon relativ oft erlebt. Und da sage ich mir dann, ja, das ist mir doch von der Bibel her sehr bedenklich, wenn jemand sowas sagt. Und ich frage mich, steht so jemand noch im biblischen Glauben? Und er sagt ja, mit der Sünde hatte ich seit Monaten nichts mehr zu tun. Der schwedische Erweckungsprediger Rosenius, der hat einmal ein Buch geschrieben, das heißt Die tägliche Plage der Sünde. Jeden Tag ist diese Plage immer wieder neu da. Schon morgens, wenn wir aufstehen, geht's los. Und das mögen viele einfach nicht oder mögen es auch gar nicht hören. Jeden Tag immer wieder neu eine bußfertige Haltung einzunehmen. Immer wieder zu Jesus kommen zu müssen und um Vergebung bitten zu müssen. Und manche würden den alten Menschen, wir haben ja auch gestern Abend im Vortrag einiges drüber gehört, ja, manche würden den alten Menschen und die Sünde, die ihn anklebt, am liebsten irgendwie verschwinden lassen. Und das sind auch in der Regel Geschwister, die es doch irgendwo sehr ernst nehmen mit dem Glauben, die dem Herrn auch wirklich nachfolgen und gehorchen wollen. Sie wollen sich dem Herrn ganz hingeben, ein heiliges Leben führen und würden den alten Menschen gern überwinden. Aber sie haben dann irgendwo die tägliche Buße nicht mehr vor Augen. Und das ist eine große Gefahr. Denn genau in diese Kerbe, wenn man eben die eigene Sünde nicht mehr wahrnimmt, genau in diese Kerbe schlägt dann der Teufel als Verführer rein. Er zeigt sich ja nicht immer mit seiner hässlichen, dämonischen Fratze. Er verstellt sich auch des Öfteren als Engel des Lichts und er gaukelt dann irgendwo so ein angebliches göttliches Licht oder bei uns eine Heiligung angeblich, die schon da ist, täuscht er dann vor. So, dass manche denken, naja, ich habe die Sünde schon überwunden. Er führt nicht wenige Christen in eine ganz falsche Heiligkeit hinein. Er sagt, ja, das mit der Sünde, das ist gar kein Problem. Du bist schon fast ganz heilig und ich helfe dir auch dabei, wie du den alten Menschen los wirst und wie du ihn für längere Zeit nicht mehr sehen wirst. Manche sagen, wir kennen es vielleicht aus der Heiligungsbewegung, du brauchst nach der Bekehrung noch einen zweiten Segen, eine zweite Erfahrung, eine Ganzhingabe an Jesus. Du brauchst das volle Heil in Jesus Christus und dann wirst du den alten, sündigen Adam loswerden. Und dann kannst du ein völliges Leben im Sieg führen. Du brauchst nur eine zweite Erfahrung. Aber, dass wir eben den alten Menschen ganz und für immer loswerden, das hat uns Gott nicht für diese Zeit versprochen, sondern das werden wir erst erfahren, wenn wir beim Herrn im Himmel sind, bei der Auferstehung der Toten, wenn wir mit einem neuen Leib, mit dem Herrlichkeitsleib überkleidet werden. Dann sind wir den alten Adam für immer los. Aber diejenigen, die das jetzt schon in diesem Leben erfahren wollen, die sind irgendwo hier auf eine falsche Spur gekommen. Ich habe nicht wenige erlebt, die wirklich darauf reingefallen sind. Die meinten, sie müssten dann nach der Wiedergeburt noch weitere große Erfahrungen machen und meinten, das wäre vom Heiligen Geist alles gewirkt. Und das sind letztendlich, sind es meistens auch Geisterfahrungen, die mystische Art sind, vorgegaukelt vom Verführer. Meistens sind dann diese Geisteserfahrungen, die dann zu einer angeblichen besonderen Heiligung führen, sind dann meistens verbunden mit irgendwelchen körperlichen Wirkungen oder, sag ich mal, ekstatischen, seelischen Gefühlen und so weiter. Und hier, da müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn Leute in der Heiligung von körperlichen Geisterfahrungen reden. Ich habe hier mal ein kurzes Zitat aus einem relativ bekannten Buch von Torrey. Der kommt auch aus der Erweckungsbewegung, aus der Heiligungsbewegung. Das Buch heißt Der Heilige Geist. Und da sagt er, als ich mit dem Heiligen Geist getauft wurde, gingen mächtige Wellen wie Elektrizität über mich. Und ich musste Gott bitten, seine Hand zurückzuhalten, damit ich nicht auf der Stelle sterbe. Ich frage mich, ist das eine Wirkung des Heiligen Geistes? Da gehen Ströme durch meinen Körper, die sind so stark, dass ich das Gefühl habe, dass ich gleich sterbe. Ist das der Heilige Geist? Und diese angebliche Geistestaufe führt dann dahin, dass man den alten Adam und die Sünde los wird. Ja, mit dem alten Menschen, es ist vielen eine wirkliche Not damit. Oder wie Rosenius es eben schreibt, ist eben diese tägliche Plage der Sünde oder mit dem alten Menschen. Aber wie gesagt, da hilft nur das, was Luther in der ersten These geschrieben hat, die tägliche Buße. Und in diesem Kampf und Ringen eben mit der Sünde und dem alten Adam, da sagen dann manche auch, ja, dann geh doch mal zu einem geisterfüllten Seelsorger, der kann dir helfen. Du kannst mit ihm beten und dann wirst du ein völliger Überwinder. Dann wirst du die Sünde völlig los. Oder wiederum andere sagen, naja, dass du immer noch so viel mit der Sünde zu tun hast, dem alten Menschen, das hängt vielleicht damit zusammen, dass da noch irgendwelche okkulten Belastungen sind. Von deinen Eltern sogar oder noch von den Urgroßeltern. Und ich kenne da einen Fachmann, der da so eine besondere Geistbegabung hat. Geh da mal dorthin, der kann diese okkulten Bindungen von dir lösen. Und wenn dann dieser Befreiungsdienst an dir getan ist, dann kannst du ein Leben im völligen Sieg führen. Ich habe auch nicht schon wenige Bücher in meiner Hand gehabt, christliche Bücher aus dem evangelikalen Bereich, die von solchen Dingen reden. Immer wieder geht es halt um diese Not, wie werde ich mit dem alten Menschen fertig? Und allein, dass man es hier ernst meint und sich bemüht in der Heiligung, ist noch nicht die Garantie dafür, dass man da auf der sicheren Seite ist. Die Bibel fordert uns immer wieder dazu auf, Geschwister, seid wachsam. Wir brauchen hier eine klare Erkenntnis von Gottes Wort und dem Weg der Gnade. Und das wollen wir in Punkt 3 jetzt betrachten, was Jesus über die Gnade sagt. Das ist eben nur der Weg der Gnade, der uns hier weiterhilft mit dem alten Menschen. Punkt 3. Es gibt einmal den Rechtsweg und es gibt zum anderen den Gnadenweg. Wie wir jetzt auch in diesem Gleichnis hier sehen von Jesus. Und genau da bekommen wir auch in diesem Gleichnis einen besonderen, tiefen Einblick in das Wesen Gottes, nämlich in das Wesen seiner Gnade. Jesus sagt hier, das Himmelreich gleicht einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Der König ist in diesem Gleichnis Jesus. Er ist ja auch der König aller Könige. Der Knecht hier in dem Gleichnis steht für ein Gotteskind. Und durch den Glauben sind wir ja auch Knechte und Diener Jesu Christi geworden. Als es nun zur Abrechnung kommt, da hat der Knecht ein ziemlich großes Problem. Der Betrag, den er nämlich zurückzahlen muss, beläuft sich auf 10.000 Talente. Und das sind umgerechnet jetzt in Euro mal so circa 50 Millionen Euro. Also wenn jemand so eine Summe an Schulden hat, der steckt wirklich in großen Sorgen und Problemen. Ich hatte mal in meinem weltlichen Beruf damals einen Arbeitskollegen, und es war auch ein Bruder im Herrn, der hatte für jemanden gebürgt, auch mit seinem privaten Vermögen. Und die Sache ist dann schiefgelaufen, er hat sich verspekuliert und er hatte mit einem Schlag 1,5 Millionen D-Mark Schulden gehabt. Und als er das dann erfahren hat, ist er auf der Stelle erstmal umgekippt und zusammengebrochen. Das war wie ein Schock. Ja, was kann ich machen, wenn ich so viel Schulden habe, dass ich es nicht mehr zurückzahlen kann? Und dieser Schuldenberg hier ist ja auch nur ein Bild für die Schuld, die wir eben gegenüber Gott haben. So weit stehen wir eben hinter den Geboten Gottes zurück, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Schuld wieder gut zu machen. Stellen wir uns mal vor, wir müssten jedes Mal 1 Euro bezahlen, wenn wir ein Gebot Gottes übertreten. Also ich habe einen schlechten Gedanken über einen anderen Menschen, 1 Euro. Habe ich mal vergessen zu beten morgens, wieder 1 Euro. Habe ich mich lieblos gegenüber einem anderen Menschen verhalten, 1 Euro. Habe ich mal nicht so ganz die Wahrheit gesagt, 1 Euro und so weiter. Und wir sehen schon, da würde relativ schnell eine ziemlich große Summe im Laufe unserer Jahre zusammenkommen. Und leider ist es so, dass viele nicht zu Jesus kommen, weil sie eben gar nicht sehen, dass sie vor Gott als Schuldner dastehen. Also dieser riesengroße Schuldberg, den wir ja auf uns geladen haben, den erkennen viele Menschen gar nicht. Oder sie denken, naja, ganz so schlimm ist der Schaden ja auch nicht. Aber wir sehen hier an diesem Gleichnis 50 Millionen, das ist nicht nur mal so ein bisschen verschuldet, sondern da muss man sagen, Konkurs, insolvent. Das ist eine Schuld, die kann nicht mehr zurückgezahlt werden. Und somit sind eben alle Menschen vor Gott insolvente Schuldner. Alle haben gesündigt, sagt die Schrift. Alle. Und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Manche sagen, ja, ich weiß ja schon, dass ich so manches in meinem Leben falsch gemacht habe, aber so schlecht wie andere bin ich ja noch lange nicht. Und ich sag mal, diese Ausrede ist geradezu lächerlich. Das ist so, als wenn dieser Knecht hier sagen würde, ja gut, ich habe Schulden, aber da gibt's ja noch andere, die haben ja noch mehr Schulden als ich. Aber was spielt es jetzt für eine Rolle, ob ich jetzt 50 Millionen Euro Schulden habe oder 60 Millionen Euro? Pleite ist Pleite. Bankrott ist Bankrott. Jesus gibt uns hier die Einsicht, wie wir vor Gott dastehen. Nämlich als insolvente Schuldner. Und das ist eine sehr ernste Sache von der Bibel her, dass wir hier so bei Gott in der Schuld stehen. Weil Gott ist nämlich ein heiliger Gott, der das Recht hat, die Schuld zu fordern und auch die Sünde zu bestrafen. Und heute, wenn man sich mal anschaut, wie viele eben Gott sehen, so allgemein, da ist doch vieles von der Ehrfurcht und Heiligkeit Gottes verloren gegangen. Ich habe das auch schon öfters gemacht, dass wir mal einen Stand aufgestellt haben, zum Beispiel in Wiesbaden in der Fußgängerzone und haben Traktate verteilt, mal so einen Vormittag. Ich war schon öfters an solchen Aktionen beteiligt und da kommt man ja auch mit Menschen auf der Straße ins Gespräch und dann sieht man schon, was die für eine Vorstellung von Gott haben. Und da hat mir mal einer gesagt, naja, mit dem guten Papa da oben, da komme ich schon irgendwie klar. So sieht man Gott heute. Aber wenn man mal anfängt, das Wesen Gottes von der Bibel her wirklich zu erkennen und zu verstehen, dass Gott ein heiliger und ein gerechter Gott ist, dann ist es mit solchen Sprüchen schnell vorbei. Wenn jemand mal von Gottes Wort her die Augen geöffnet bekommt und seinen Schuldenberg, seinen Sündenberg wirklich erkennt, dann ist diese Person auch ganz schnell auf die Knie gebracht und bittet den Herrn um Erbarmen, genau wie dieser Knecht hier in diesem Gleichnis. Vers 26. Da fiel er dem Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, habe Geduld mit mir, Herr, ich will dir alles bezahlen. Und wir sehen, der König hat das Recht, das Geld auch einzufordern. Und er hat auch die Mittel, eben sich das Geld von dem Knecht wieder zurückzuholen. Er kann seine Frau, seine Kinder und seinen ganzen Besitz verkaufen. Und da wir Gottes Geschöpfe sind, nach seinem Bilde geschaffen, da hat Gott auch das Recht, von uns eine vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit zu fordern. Aber wir haben es nicht getan. Wir sind von Natur aus weder gerecht, noch sind wir heilig. Und nun hat eben Gott als der gerechte Richter über alle Menschen das Recht und er hat auch die Mittel dazu, uns für immer zu verdammen und uns in den ewigen Tod zu geben, fern vom Angesicht des Herrn und seiner Herrlichkeit. Das wäre der normale Rechtsweg, wenn Gott es machen würde. Könnte keiner was dagegen sagen, wenn Gott alle Menschen gerechterweise verdammen würde. Dann würde Gott den Menschen nur das geben, was sie auch verdienen. Es gibt hier keinen Weg, dass wir den Schaden wieder gut machen können. Ich bin ja als Kind in der katholischen Kirche groß geworden. Da hat man durchaus auch das Problem der Schuld und der Sünde gesehen. Aber da hatte man einen Ausweg, der an der Bibel vorbeiging. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie dann gefordert wurde, und das fing schon vor der Kommunion an, da musste man dann in den Beichtstuhl und dann musste man Wiedergutmachung leisten für seine Sünden. Satisfactionis hat man uns dann damals gesagt. Also ihr müsst Wiedergutmachung leisten. Das sah dann so aus, als ich aus dem Beichtstuhl rauskam, musste ich dann 10 Vaterunser zum Beispiel beten. Aber geändert hat sich bei mir überhaupt nichts. Ich war immer noch der Gleiche. Und viele Menschen haben das auch schon versucht. Eben, wenn sie gemerkt haben, ja, bei mir ist ja Schuld und sie wollten das mit ihren eigenen Möglichkeiten und Mitteln wieder gut machen. Aber es bringt letztendlich keinen Frieden mit Gott. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da war mal ein älterer Glaubensbruder, der hat Folgendes aus seiner Jugendzeit erzählt. Er war in der Lehre als Maler und dann wollte er auch zu Hause streichen in seiner Wohnung und da hat er halt so aus dem Betrieb mal einmal Farbe mitgehen lassen. War nicht besonders wertvoll, etwa 5 Mark hat er gekostet. Und es hat nicht lange gedauert, da hat ihn sein Gewissen geplagt wegen dieser Schuld. Nun konnte er den Eimer Farbe ja schlecht wieder zurückbringen. Was hätte dann nur der Meister gesagt? Er hätte auch erklären müssen, dass er ihn gestohlen hat. Und da hat er gedacht, naja, Wenn ich jetzt am Sonntag in die Kirche gehe, da werfe ich einfach mal 5 Mark in den Opferkasten und dann ist die Sache wieder ausgeglichen. Aber sein Gewissen hat keine Ruhe gegeben. Durch sein Gewissen war ihm klar, die Sache ist noch nicht in Ordnung. Naja, dann hat er am nächsten Sonntag 10 Mark in Opferkasten reingeworfen. Aber die Woche über kam sein Gewissen auch nicht zur Ruhe und dann hat er am nächsten Sonntag 20 Mark in Opferkasten reingetan. Und Sie können sich's wahrscheinlich schon denken, auch dadurch konnte er die Sache vor seinem Gewissen nicht bereinigen. Nun hat er sich dann schließlich entschlossen, zu seinem Meister zu gehen und hat ihm gesagt, dass er den Eimer Farbe gestohlen hat, dass es ihm leid tut, dass er die 5 Mark auch bezahlt. Und dann, ja, dann hat sein Gewissen Ruhe gegeben und er kam wieder zum Frieden. Ja, wir dürfen uns freuen, dass Gott neben dem Rechtsweg noch einen zweiten Weg eröffnet hat. Und das ist der Gnadenweg, der über die Vergebung geht. Gott kann alle Schuld erlassen. Und das sehen wir hier in Vers 27 des Gleichnisses. Da leuchtet das Evangelium wunderbar auf. Der Herr hatte aber Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schulden erließ er ihm auch. Wunderbar hier, die Barmherzigkeit Gottes. Gott überlegt gar nicht lange, die Schuld wird sofort auf der Stelle erlassen. Und wenn jemand so zu Jesus kommt, sich seiner Schuld und Sünde bewusst ist und er bittet den Herrn Jesus um Erbarmen und Vergebung, dann muss er auch gar nicht lange warten, der Herr wird ihm sofort auf der Stelle vergeben. Und wir können uns bestimmt gut vorstellen, wie dieser Knecht dann aufgeatmet hat, was da für eine Last von seinen Schultern gefallen ist. Und wir erleben das auch immer wieder, dass Vergebung den Menschen wirklich befreit. Dass Menschen, die unter der Sünde wirklich bedrückt waren und belastet waren, dass die durch das Evangelium wieder frei und fröhlich werden. Das ist mir manchmal auch komisch, wenn ich manche auch in Gemeinden so längere Zeit dann mal kennenlerne und da ist kein bisschen Fröhlichkeit da, auch kein bisschen Freude über das, was der Herr für uns getan hat. Das ist mir manchmal ein bisschen komisch, wenn manch einer sein ganzes Leben lang, der sich auch Christ nennt und mit einem Gesicht rumläuft wie so ein Essigfabrikant. Das ist irgendwie komisch, wenn wir doch die Vergebung und die Erlösung in Jesus Christus haben, da muss doch auch irgendwo Freude dann darüber da sein. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem Mann, der saß in einem Zug und hat auch sehr betrübt reingeschaut. Und er sah alles andere als glücklich aus. Auf seinem Herzen, da musste irgendeine schwere Last liegen. Und ihm gegenüber, da saß ein anderer Mann und er sah auch, wie er so traurig da sitzt und er versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und sehr schnell ist das Eis aufgetaut und der Mann fing an zu reden. Ja, er sagt, ich habe im Gefängnis gesessen, jahrelang, und heute Morgen bin ich entlassen worden und bin nun auf der Fahrt nach Hause. Ich habe jahrelang nichts mehr von mir zu Hause hören lassen. Ich habe mir die Liebe meiner Eltern verscherzt. Ich bereue alles, was ich getan habe, es tut mir leid. Und kurz vor meiner Entlassung, da habe ich meinen Eltern einen Brief geschrieben. Sie sollten mir ein Zeichen geben, ob sie mir verzeihen. Ich habe geschrieben, Sie sollen an einem Baum vor dem Bahnhof ein weißes Fähnchen hängen, wenn Sie wollen, dass ich nach Hause zurückkomme. Wenn Sie aber wollen, dass ich nicht mehr nach Hause zurückkomme, dann sollen Sie kein weißes Fähnchen hinhängen, dann fahre ich einfach mit dem Zug durch den Bahnhof durch und fahre weiter. Und als sich der Zug dann dem Bahnhof näherte, da kommen dem Mann plötzlich Tränen in die Augen. Vor dem Bahnhof, da sieht er einen Baum voll mit weißen Bändern. Auf einmal ist der Mann nicht mehr wiederzuerkennen. Alle Traurigkeit ist gewichen und seine Augen haben vor Freude gestrahlt. Und so muss doch auch, wenn der Herr Jesus uns vergibt, so müssen auch wir doch voller Freude werden, dass eben diese Last der Schuld, die wir nicht mehr gut machen können, von unseren Schultern abgenommen wird. Ja, Vergebung verändert den Menschen. Von der Sünde Geknechtete werden frei und Traurige werden wieder fröhlich durch das Evangelium von Jesus Christus. Und diese Auswirkung sollten wir auch bei den Geschwistern sehen, mit denen wir zu tun haben. Das Gleichnis geht hier aber noch weiter. Der Knecht, dem die ganze Schuld erlassen wurde, der hatte noch einen Mitknecht. Der schuldete ihm 100 Denare. Und das ist vergleichsweise wenig. Es waren damals etwa 3 Monatsgehälter. Auch der Mitknecht bittet um Erbarmen. aber das Erbarmen wird ihm nicht gewährt. Er muss ins Gefängnis, bis die ganze Schuld beglichen ist. Und was soll man dazu sagen? Die Vergebung, die der Knecht von Gott selbst empfangen hat, die hat er an seinen Mitknecht nicht weitergegeben. Christen haben Vergebung von Gott. Und was soll man dazu sagen, wenn sie diese Vergebung nicht an ihre Geschwister im Glauben weitergeben können? Und damit wollen wir uns auch zum Schluss noch beim letzten Punkt kurz beschäftigen. Punkt 4. Was ist denn, wenn ein Christ in der Vergebung versagt? Kommt leider auch vor. Aber was ist dann? Wenn ein Christ in einer Situation versagt und er kann seinem Bruder oder seiner Schwester nicht vergeben, dann stellt man sich ja die Frage, hat er die Gnade Gottes dann verspielt? Diese Frage liegt ja sehr nah. Hat er dann die Gnade Gottes verspielt, wenn er es nicht geschafft hat zu vergeben? Hören wir mal, wie dieses Gleichnis hier zu Ende geht. Es ist dann auch vor die Ohren Gottes gekommen, wie der Knecht unbarmherzig mit seinem Mitknecht verfahren ist. Wir lesen dann in Vers 34, und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Ich habe hier mal nachgelesen in der MacArthur Studienbibel. Dort heißt es als Kommentar, die Folterknechte hier sind keine Henker. Das Bild beschreibt harte Zuchtmaßnahmen, aber keine endgültige Verdammnis. Ein Christ, der im Glauben versagt, der wird von Gott gezüchtigt und zur Buße geführt. Ich habe es schon das ein oder andere Mal erlebt. Da waren Geschwister, die konnten ihren Mitgeschwistern gewisse Verfehlungen einfach nicht verzeihen. Und dann ist Folgendes passiert. Einige Zeit später sind sie genau in die gleiche Sünde reingefallen. Ich habe dann noch so ein Gespräch mit dem Bruder vor Augen, der dann auch darüber weinen musste. Und es hat ihm wirklich leid getan. Er hatte über eine Person in der Gemeinde sehr stark gerichtet und diese Person verurteilt und wollte es auch nicht verzeihen, was diese Person getan hat. Und einige Zeit später ist er in diese gleiche Sünde reingefallen. Und dann hat er das erkannt und sagte zu mir dann, ja, ich bin auch nicht besser als diese Person. Und so möchte eben der Herr seine Kinder, die versagt haben im Glauben, wieder zur Buße führen und zum Glauben aufrufen. Nun ist es mal so, dass eben durch den Ruf des Evangeliums, der ja an viele Menschen geht oder auch an alle Menschen auf der Erde gehen soll, dass durch diesen Ruf nicht nur wahre Christen berufen werden und zum Herrn kommen, sondern durch diesen allgemeinen Ruf des Evangeliums kommen auch falsche Bekenner und Heuchler mit in die Gemeinde rein. Und von denen redet Jesus auch mehrfach, auch manchmal in Gleichnissen. Und da heißt es dann zum Beispiel, wenn die dann aufgedeckt werden, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Oder werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird heulen und Zähneklappern sein. Aber hier haben wir es eben mit wahren Gotteskindern zu tun, die in der Vergebung versagt haben. Und da, mit denen geht Gott eben anders um, als mit falschen Bekennern. Er ist auch da in dem Versagen und in den Verfehlungen gnädig. Denken wir zum Beispiel an den Fehltritt von David oder auch von Petrus. Da sehen wir eben auch die Weite in der Barmherzigkeit und in der Gnade Gottes. Dass er selbst seinen Kindern, die es eigentlich besser wissen müssten und trotzdem versagen, auch immer wieder gnädig ist und vergibt und sie dann wieder auch zurückführt. Wir sehen hier in diesem Gleichnis eben die Weite der Gnade Gottes, wie groß seine Güte und Barmherzigkeit ist. Nun gibt es einige, die missbrauchen das, dass Gott eben in seiner Gnade so weit ist wie der Himmel. Sie sagen, ja, wenn manchen so oft vergeben wird und der Herr jemanden nicht endgültig verstößt, dann sehen sie das sozusagen als eine Einladung, dass man mutwillig in der Sünde leben kann. Und damals sind diese Leute anscheinend auch schon in den Gemeinden umhergegangen, denn Paulus schreibt einmal darüber im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4. Da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gottes Langmut dient dazu, dass diejenigen, die irren und sich verfehlen, dass die zur Buße finden. Aber eben die Langmut Gottes ist nicht dazu gedacht, dass man mit der Gnade spielen kann. Jetzt gibt es wieder andere, die sehen, dass manch einige in ihrem Leben in der Sünde verharren. Aber anstatt daran zu glauben, dass Gott diese Leute richten und verdammen wird, da fangen sie an, die Gnade zu schmälern. Sie sehen, dass eben mit der Gnade Missbrauch getrieben wird. Dass eben, weil manche in der Sünde verharren und Gott da eben auch dann erstmal gar nicht drauf reagiert. Sie machen immer weiter und sündigen immer weiter. Und weil Gott es eben in seiner Gnade für eine gewisse Zeit zulässt, dann denken sie, also müssen wir jetzt in menschlicher Weise hier einen Riegel vorschieben. Sie sagen dann, ja, wenn du es mit der Heiligung nicht so ganz ernst nimmst, dann gehst du eben verloren. Wenn du dich nicht bemühst, mit allem Ernst treu zu sein, dann zieht Gott seine Gnade zurück und lässt dich fallen. Und dann wird so in einer Halbwahrheit noch hinterher gesagt, ja, und dann tu halt dies oder lasse jenes. Also es gibt einige, die tun dann hier die Gnade Gottes schmälern, indem sie halt eben androhen, gut, wenn du jetzt aber hier in der Sünde nicht sofort wieder rauskommst, dann zieht Gott seine Gnade zurück und du gehst verloren. Denke ich aber von der Bibel her nicht, dass Gott einem seiner Kinder so viel Gnade gibt, dass er nur für eine gewisse Zeit durchhält. Ich glaube von der Bibel her, dass Gott seinen Kindern so viel Gnade gibt, dass sie bis zum Ende durchhalten. Egal, wie oft sie immer wieder fallen, aber sie werden durch die Güte Gottes dann auch zur Umkehr geführt, dass sie dann auch immer wieder aufstehen. Ich glaube, dass Gott seinen Kindern die Kraft gibt, im Glauben bis zum Ende durchzuhalten. Und ich frage mich auch, ja, was wäre das denn für eine Gnade, die Gott gewährt, die dann nach einem Jahr, nach 2 Jahren, 5 Jahren oder 10 Jahren zu Ende ist und dann fällt jemand vom Glauben ab und ist dann für immer dann weg und verloren. Wenn wir auf diese Art und Weise denken, dann schränken wir die Gnade Gottes ein. Wir nehmen unseren Mitgeschwistern den Trost, den das Evangelium gibt. Wir haben hier nicht das Recht, das Evangelium zu verändern. Nur weil einige, die mitlaufen, die Langmut und Gnade Gottes eben missbrauchen, um in der Sünde zu verharren. Weil das so ist, ich meine, wir sehen das ja. Aber deswegen dürfen wir eben die Gnade nicht einschränken und androhen, naja, dann gehen sie halt verloren. Überlassen wir diese Leute, die mit der Gnade Gottes spielen, überlassen wir diese Leute dem Gericht Gottes. Für sie wird es einmal schrecklich sein, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Halten wir vielmehr an der Gnade Gottes fest und gründen unseren Glauben darauf. Ist unser Glaube allein auf die Gnade gegründet, dann wird der Glaube unerschütterlich bestehen und er wird bleiben, bis wir beim Herrn sind in der Ewigkeit. Amen.